wie sehr der Antisemitismus über den Antizionismus in die Linke eingedrungen ist und an einer Verurteilung Israels ein ganzes antisemitisches Klischee reproduziert. Das ist eine dringende Notwendigkeit und wie jetzt schon mehrfach gesagt, die Reaktionen auf den Jingle machen ganz deutlich, dass dort etwas Unbewusstes zur Verarbeitung drängt. Das wird konstruktiv geschehen, hoffen wir, in den nächsten Wochen und Monaten. Damit endet das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen und wir schalten um ins Studio ein zum Nerd Alert.
Landungsbrücken.
Werden Politiker aller Parteien den nationalen Gedenktag an die Opfer des Holocaust mit Reden, Kranzniederlegungen und nachdenklichen Falten im Gesicht begangen haben. Es ist... Entschuldigung, ich muss dich unterbrechen. Jetzt wird hier der Wasserstrahl voll in die Demonstration reingehauen. Es fahren Wasserwerfer auf die Demonstration zu. Die Demonstration, die Kundgebung, kann in diesem Moment nicht weitergeführt werden. Wir fordern alle auf, sich zurückzuziehen und Schaden an ihrer eigenen Person zu vermeiden. Wir fordern die Polizei auf, sofort mit diesen Maßnahmen zu enden. Wir fordern den Polizeiführer Hans Schwarz auf, sofort hierher zu kommen. Wozu gibt es hier Verabredungen, wenn die von Ihrer Seite in überhaupt keiner Weise eingehalten werden? Wozu gibt es einen polizeilichen Ansprechpartner, wenn der...
Am 31.01.2004 wurde die antifaschistische Demonstration gegen den in Winterhude stattfindenden Nazi-Aufmarsch unvermittelt durch Einsatzhundertschaften der Polizei und ein massives Wasserwerferaufgebot angegriffen. Die Auschwitz-Überlebende Esther Bejerano wurde somit durch Wasserwerfer der Polizei aktiv in ihrer Rede gestört, die sie auf einem der Demonstrationswagen hielt. Zeitgleich wurde ihr das Stromaggregat durch Polizeieinheiten entwendet. Wie später zu erfahren war, gehörte der Angriff auf die Demonstration zum Einsatz taktischen Kalkül der Polizei, um den Nazi-Aufmarsch an diesem Tag durchzusetzen und war bereits vorher geplant worden. 8 Tage vor der Hamburger Bürgerschaftswahl und knapp 1,5 Monate vor dem für den 1. Mai geplanten Nazi-Aufmarsch in Hamburg wird Esther Bejerano auf der Demonstration der Hafenarbeiter gegen den geplanten Nazi-Aufmarsch sprechen. 16.02.2008, Demonstration der Hafenarbeiter, St. Pauli Landungsbrücken, 11 Uhr.
Jetzt kommen auch wir ins Spiel. Der Nerd Alert, das war ein kleines Jingle, den wir freundlicherweise mal gespielt haben.
Mhm, den gibt es ja auch nochmal, ganz am Schluss.
Den gibt es auch nochmal, obwohl ja, ihr hört FSK.
Ja, und mit im Studio mit mir, ich bin Nerd Nummer 5, ist noch Nerd Nummer 2. Und wir wollen nochmal einen kleinen Suchaufruf an Nerd Nummer 4 stellen, der bisher noch nicht zu uns gefunden hat.
Genau, dabei fällt mir ein, Nerd Nummer 1 hatte sich heute eigentlich auch angekündigt.
Nein.
Ja, aber ich erinnere mich schon gar nicht mehr, wie er aussieht.
Ja, aber Nerd 04 wissen wir noch.
Ja, genau.
So ein etwa 2 Meter langer Typ mit schwarzer Mütze. Genau. Falls Sie diesen Menschen auf der Straße sehen, sollen Sie mal hier schicken, wo der auch immer stecken mag. Wir machen erstmal ein bisschen Musik.
Würde ich
vielleicht sagen. Noch verraten, was unsere Themen heute sind?
Unsere Themen ist im Endeffekt ein großes Thema mit viel Musik. Nee, und wir wollten ein bisschen über Virtualisierung reden.
Genau.
Es gibt, das ist eine ganz heiße Technik im Moment, so eine Buzzword-Technik.
Virtualisierung.
Genau. Und löst eigentlich alle unsere Probleme, die wir haben. Wahrscheinlich auch wird es dann keinen Hunger mehr auf der Welt geben und so. Und wieso, fragt ihr euch jetzt? Das werden wir euch genau erklären, warum das vielleicht so ist oder auch nicht.
Ich starte erstmal mit der virtuellen Musik, die wir hier auf meinem virtuellen Rechner haben.
Ah, heute haben wir nicht die Hausband dabei.
Zum Glück.
Wir haben virtuelle Musik, okay.
So, mal langsam reinfaden. Boah.
I'm
Ja, jetzt sind wir wieder beim Nerdolert zurück. Ich erzähle nochmal kurz, was das gerade war. Also für die Musikauswahl ist heute Nerd 02 verantwortlich. Ich kann nichts dafür. Aber trotzdem sage ich mal, was das war. Das war einmal das erste Stück von, oh Gott, Pornophonique, I Want to Be a Machine. Und das zweite war Le Gut und Ne.
Lass mich mal schauen, irgendwas Französisches war das.
Oder Portugiesisch?
Nee, nee, es ist, glaube ich, alles Französisch. La Goutte au Nez. Ja, würde ich auch so sagen. Super. La Goutte au Nez. Also ihr seid nicht beim Französischkurs, sondern beim Nerd Alert. Genau. Das ist auch der Grund, warum wir uns etwas überfordert fühlen. Weil man liest ja doch relativ wenig französische Computerlektüre, ne?
Das meiste ist Englisch.
Ja, und das, wenn es Französisch ist, dann habe ich meine Erfahrung, ist, dass es dann sowieso immer ganz eigene Begriffe sind, die die erfunden haben. Die Franzosen haben ja so ein Problem, irgendwelche Wörter zu übernehmen aus dem Englischen.
Ist jetzt im Deutschen natürlich nicht so, das ist dieses sogenannte Denglisch. Ne?
Ich glaube, es gab mal so Bestrebungen, das in Deutschland auch so zu machen, aber man hat Gott sei Dank immer dann doch beschlossen, dass es Motherboard und nicht Mutterbrett und solche Sachen heißt.
Oder zum Beispiel Arbeitsumgebung.
Arbeitsumgebung, ja genau, die bekannte coole Arbeitsumgebung, KUA.
KUA, auch bekannt unter dem englischen Begriff KDE.
KDE, genau. Warum bringen wir dieses geile Buzzword?
KDE. Ja, weil wir uns geärgert haben.
Genau, nee, also erst haben wir uns gefreut. Ja. Es ist nämlich, KDE hat einen Major Release.
Was ist denn KDE überhaupt?
Das ist ja wirklich Englisch.
Was ist denn K-Arbeitsumgebung? Ja.
Okay, also man hat klassisch, ja, wenn man seinen Rechner startet und wenn man jetzt jung ist, dann ist man gewohnt, dass ganz viele Fenster aufgeben. Es ist alles schön bunt.
Ach, Windows.
Man hat so einen Mauszeiger und sowas.
Ist das ein Windows?
Das ist ein Windows-System sozusagen. Ne? Also ein grafischer User Interface. GUI. Graphical User Interface. So, Leute, die ein bisschen älter sind, aber noch nicht Unix kennen, kennen das aber noch aus Windows 3.1 Zeiten oder 11, glaube ich, war das Windows 3.11? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Da hatte man ja erst so eine Texteingabe und durfte dann sich die schönen Bildchen irgendwie erstarten.
Wo willst du denn gerade hinaus?
Ich hole aus.
Okay.
So. Und dann gibt es ja sozusagen bei Unixen per se erstmal keine bunten Bildchen. Aber man möchte ja auch da bunte Bildchen haben. Und da sozusagen gibt es dann auch Möglichkeiten, sich grafische User-Interfaces zu starten. Mhm. Und da kann man so unterteilen. Da gibt es den Fenstermanager, der sich also wirklich nur darum kümmert, wie werden die Fensterrahmen gemalt. Und wenn man dazu noch mehr haben will, als wirklich nur, wo ist die Maus, auf welches Fenster ist es jetzt fokussiert, soll es minimalisiert werden, maximiert oder sowas. Also was wirklich nur die Fensterhandling betrifft. Wenn man da mehr will, dann wird es eine Arbeitsumgebung sozusagen. Und das steckt hinter der KDE-Arbeitsumgebung.
Okay, wenn ich das jetzt nochmal 1:1 auf die Windows-Welt übersetze, alles, was irgendwie bis zu dem Punkt, wo ich mich einlogge, passiert, das ist sozusagen alles da unter, die ganzen Schichten. Und dann gibt es nochmal irgendwie so ein Programm, was sich mit mir direkt unterhält über die grafische Schnittstelle, also meinen Monitor, wo ich meine Fenster habe, meine Programme laufen lassen kann. Und das ist praktisch die Arbeitsumgebung, die Fensterumgebung. Und das war jetzt wieder ein bisschen sehr allgemein. Da gibt es sicherlich einiges, was rauf und runter geht an den Schichten. Aber was ist denn KDE eigentlich für Linux? Der Fenstermanager?
Ja, das da gibt es auch andere. Ganz, ne? Portemonnaie, genau. Also, ja, die bringen ja ihren eigenen Fenstermanager, wie den Kvin. Mhm. Aber die bringen halt einen Haufen Programme mit. Die bringen einen File-Browser mit, einen Webserver, Webbrowser mit. Verwaltung
zum Brennen,
für, ja, eine Hardware-Verwaltung, also Konfigurationssache, überhaupt eine Konfiguration, eine Systemeinstellungssache, ein eigenes Terminal und dann in dem Zuge massig weitere Applikationen.
Also eine Arbeitsumgebung, die auf Linux läuft, eine grafische Arbeitsumgebung, die auf Linux läuft, mit einem ganzen Mengen mehr, außer jetzt ein Fenstermanager, sondern halt auch die ganzen Programme, die man so als normaler Anwender braucht, um das möglichst aus einem Guss zu haben.
Genau.
So. Und das gibt es jetzt schon ein paar Jährchen, ne?
Ja.
Weißt du genau, wann es losgegangen ist mit KDE?
Oh, das war ja, glaube ich, war das Kalle Dallheimer, der das Ganze gestartet hat? Oh, jetzt muss ich wirklich aus dem Stegreif mein historisches Wissen irgendwie. Ich glaube, Kalle Dallheimer war das, der das Ganze gestartet hat. Und das war im Jahre letzten Jahrtausends.
Wie kommst du denn auf Kalle Dallheimer? Wie soll das denn? Ist das der Bruder von...
Ich meine mich zu erinnern, dass der relativ viel zu tun hatte
mit KDE. Also laut der allwissenden Müllhalde...
Schumacher? Nee. Wie hieß Matthias er denn jetzt?
Matthias Ettrich.
Okay.
96. Ach,
Matthias Ettrich, also so, genau. Oh, da hat man ja ewig nichts mehr von dem gehört.
Der hat das Projekt gestartet und hat mit dem cool Desktop-Environment angefangen, der cool Arbeitsumgebung.
So, wir lachen deswegen, das müssen wir kurz erzählen. Wir bauen eigentlich jetzt was auf, was wir nachher eigentlich dann erzählen wollen. Wir müssen aber eine Vorgeschichte bringen. Das ist diese ganze KDE-Klamotte, die wir jetzt erzählen. Und wir haben uns während der Musik eben gefragt, für was das K eigentlich steht.
Bei KDE.
Genau. Und hatten dann irgendwie wild irgendwie Theorien und einfach gesagt, und unter anderem cool mit K geschrieben, hatten das aber nicht ernst genommen, aber laut Wikipedia ist dem so, ne?
Vielleicht hast du das auch eben gerade geändert.
Vielleicht ist das eine 3 oder eine 4.
Genau, der hat sich wieder reingeklingt. Was hatten wir denn noch für Alternativen fürs K?
Ach, wir hatten, jetzt ist wieder okay, zu wiederholen, war zu viel.
Ja. Bescheid. Also zwischen unserer letzten Sendung im Januar und der heutigen kam nämlich gerade ein neues Release raus von KDE.
Genau, und zwar ein großer Sprung. Ja, vor was? Major 3, die große Nummer vor allem anderen, vor den Punkten. Man macht ja meistens bei Software immer irgendeine Zahl, Punkt, noch eine Zahl. Und wenn man es richtig wild haben will, kann man noch weitere Punkte und Zahlen dahinter schreiben.
Irgendwelche Firmen fangen aber auch mit Buchstaben an oder mit Jahreszahlen.
Stimmt,
auch.
Aber so gerade jedenfalls in der Open-Source-Ecke haben wir oft nur Zahlen. Und wir hatten jetzt lange Zeit, jetzt frage ich mal zurück, wie lange gab es KDE 3?
Wahrscheinlich genau 3 Jahre.
Okay, oh, dann meinst du KDE 4 gibt es 4 Jahre? jedenfalls gab es jetzt den großen Sprung von 3 auf 4. Und es gab eine Release-Party. Weltweit wurde das gefeiert. Es gab einen festen Termin, wann man das sozusagen... Release heißt im Endeffekt, wann die Entwickler die Version auf ihren Server stellen und sagen, ihr dürft es euch jetzt runterladen.
Also das eigentliche Release war ein bisschen vorher, ne? So eine Woche, 10 Tage, wenn ich das jetzt nochmal so richtig erinnere. Das müsste eigentlich auch schon vor unserer letzten Sendung gewesen sein. Aber die Release-Party, also das heißt, wir feiern... ich meine, das kennt man auch, wenn eine Plattenfirma irgendwie eine Platte rausbringt, eine Release-Party, gab es dann halt auch eine KDE 4 Release-Party. Zu der wir aber nicht eingeflogen wurden oder so, sondern die gab es weltweit mehrfach. Ne?
Genau, ich glaube, also ausgehend war das von Google irgendwie. Google hat das irgendwie, die haben so eine Hauptparty gesponsert. Und dann hat sich das ist öfters bei solchen Sachen weltweit, haben sich dann entweder spontan Leute irgendwie aufgerufen dazu oder irgendwelche Firmen haben das zum Anlass genommen, die irgendwie was mit KDE, Open Source oder sonst wie zu tun haben, das auch zu supporten und einfach da eine Party machen. Und den dritten Fall hatten wir hier in Hamburg. Es gab eine Firma, die hieß Freiheit.com.
Freiheit.com. Ja. Die hat hier in Hamburg das gesponsert. Und unsere Idee war, dass wir da hingehen und auch hier im Kreise von Nerd Alert darüber erzählen.
Genau.
Und wir haben uns sogar richtig angemeldet, akkreditiert, wie man heutzutage auch sagt.
Nee, man muss halt, das würde ich nur ein bisschen genauer. Also es war erst so aufgerufen, es wird eine Party bei denen im Firmengebäude stattfinden.
Kommt's vorbei.
Genau. Dann ein paar Tage vorher merkten sie, okay, das wird sehr voll und baten um Anmeldung.
Also per E-Mail haben wir hingeschrieben, ganz formlos, irgendwie, ja, ich werde gerne kommen, ich bin der und der.
Ja, genau, Nerd Alert, der ja eh immer bereit ist, seine Daten rauszugeben und überall auch gern postet und so, hat natürlich gesagt, Mensch, super, wieder jemand, dem ich eine E-Mail geben darf, mache ich doch gerne.
Haben wir auch getan alle und uns brav, wie gesagt, eingemeldet, haben auch irgendwie ein halbes Tag täglichen später eine Rückmeldung, willkommen, wir freuen uns. War auch super nett und relativ zügig.
Ja, habt ein fettes Audio-Equipment eingepackt für unsere Interviews, hatten gehofft, wir würden viele KDE-Entwickler treffen.
Das stimmt wirklich sogar, ich habe tatsächlich ein extra Interview-Set organisiert.
Ja. So, und dann war der famose Tag.
Stehen wir da unten?
Stehen wir vor dem Haus.
Also das ist irgendwo da in diesem Neubauviertel, würde ich mal sagen.
Hohe Luft, die Ecke hier in Hamburg, genau. Ja, hängt da so ein Schild, ne?
Nee, erstmal haben wir die Leute, die dann auch schon...
Genau, erstmal standen da noch ein paar andere, die irgendwie auch ein bisschen planlos nicht wussten.
Ja, wir glauben, das ist hier, aber es macht keiner auf, war so die Aussage. Und dann haben wir kurze Zeit später erkannt, dass da ein Schild hängt. Leider haben wir das Beweisfoto auf der Kamera von Nerd04 gebunkert.
Das würden wir das jetzt verbal hier übertragen.
Ja, sonst könnten wir es nochmal beschreiben, aber ich habe es von meinem geistigen Auge und ihr hoffentlich auch. Es stand sowas drauf wie geschlossene Gesellschaft, irgendwie.
Wir sind voll oder irgend sowas.
Kein weiterer Einlass für andere.
Auf jeden Fall war es irgendwie so, es war sehr merkwürdig. Also ich glaube, wir hätten kein Problem gehabt, wenn uns gesagt würde, es ist rammelvoll und wir wollen nicht mehr jemand reinlassen. Aber dass überhaupt nicht eine Kommunikation stattfand, sondern dass einfach nur ein Zettel unten hing. Wir haben natürlich geklingelt, um einfach nochmal rauszukriegen, was es ist. Es hat geregnet. Und es wurde einfach ignoriert. Und das war schon sehr, ich muss sagen, Freiheit.com hat sich damit in meinen Augen nicht gerade sehr
total eingeschränkt.
Offen. Und, also ich will es mal so sagen, es in den hinteren Gehirnwindungen ist schon der Verdacht da, ob das nicht vielleicht auch einfach nur eine Promotion-Aktion von dieser Firma war. Also ob sie nicht einfach diese ganze Bewegung und die Leute, die dahinter sitzen und viel Zeit investieren und in neue, ob die das nicht einfach missbrauchen, um ihre Firma sozusagen in der Promotions-Aktion hier in Hamburg irgendwie zu publizieren.
Ja, mag sein, wer weiß. Und hat uns natürlich nicht gefallen. Wir sind dann unverrichteter Dinge davon gezogen, haben noch aus der Ferne gesehen, in den Raum reingucken können. Das war dritter, vierter Stock. Standen ein paar Leute auf dem Balkon so und haben ein Bierchen getrunken. Ja, wären wir generell dazugekommen. Aber so nicht.
Genau.
Ja.
Somit können wir leider auch keine spannenden Interviews über irgendwelche KDE-Entwickler oder sonst so also Neuerungen bringen. Es gibt eine Menge Neuerungen, bevor ihr jetzt alle das alte KDE oder Windows von der Platte schmeißt und Linux mit KDE installiert oder BSD. Also ich glaube, mal KDE kann man sogar unter Windows laufen lassen, glaube ich. Es gibt eine Portierung nach Windows. Oh Gott. Die 4er-Version ist meiner Meinung nach noch mehr so eine Preview-Version. Also,
ja, die ist wirklich der Alpha noch. Ne? Ja.
Hat super, super Konzepte im Unterbau, aber das dauert, glaube ich, noch eine, die 1 hinter dem ersten Punkt. Wir sind jetzt bei 4 und ich habe euch ja erzählt, es gibt Zahlen, Punkt, Zahlen und wenn man Pech hat, Punkt, Zahlen, Punkt, Zahlen, Punkt, Zahlen noch dahinter. Haben wir jetzt, wenn die 4.1 ist, dann würde ich nochmal einen Versuch geben, dann meldet das Nerd Alert bestimmt. Und das war unsere KDE-Geschichte. Also
ich hatte mir das sogar richtig pflichtbewusst als investigativer Nerd Alert Journalist sogar auf meinem MacBook installiert. Über eine Virtualisierungssoftware, um mich ein bisschen darauf vorzubereiten, so ein bisschen Erfahrung mit dem tollen KDE 4 zu sammeln. Hat mir gar nicht gefallen. Also ganz vieles funktionierte nicht. Ich hatte nur Fragezeichen im Gesicht. Was als Neuerung versprochen wurde in der Usability, fand ich total komisch und sehr gewöhnungsbedürftig. Und auch beim dritten, vierten Klicken habe ich es immer noch nicht verstanden. Und ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt nicht so ein unaufgeschlossener Mensch, aber...
Du bist so ein Mac-Versauter, ne?
Ich bin total Mac-Versauter, ja, genau. Mac und Windows versaut leider. Ja gut, ich habe aber auch schon ein paar andere Systeme gesehen, hat mir nicht gefallen, aber vielleicht, wie du sagtest, mit 4.1 werden sie noch ein paar Sachen ausbügeln.
Also es fehlen zum Beispiel noch wirklich Kernapplikationen, die ganzen Personal Information Manager, also alles, was hat das Buch und Kontakte und sowas.
Ich hatte tierisch viele Probleme in den Systemeinstellungen, Sachen zu ändern, Sachen zu konfigurieren. Das fing an mit der Bildschirmauflösung und so weiter. Also ich musste wirklich dann wieder Hand anlegen in irgendwelchen XOR-Confs rum. Manchen, wobei ich dachte, dass da irgendwie Linux schon dran vorbeigekommen wäre, ne, mittlerweile. Aber naja, nichtsdestotrotz hat das dieser ganze Abend bei uns irgendwie so ein bisschen faden Beigeschmack, weil wir nicht irgendwie, hatten uns gefreut, wollten da hin, irgendwie ein paar nette Leute sprechen und interviewen und dann so ein Quatsch, ne?
Ja, vor allem, wie gesagt, diese Kommunikationsstil war sehr merkwürdig.
Also da hätte man auch sagen können, okay, vielleicht ist der Laden zu voll, aber dann machen wir es halt woanders?
Ja, ich glaube, wenn es einfach einer mal verbalisiert hätte uns gegenüber. Also es ging, glaube ich, darum, dass diese...
Ja, so ein bisschen burgmäßig, ne? Einfach die Tür oder das Tor zugeklappt in den Burggraben.
Ja, und dabei vorher noch diesen Aufwand, ne? Dann bitte meldet euch an, damit wir wissen können, wie viele Leute kommen. Und, naja, ist egal. Gelaufen. War ein Satz mit X. So. Aber du hast ja schon Virtualisierung, kam da schon dann vor.
Ja, das war einer der Punkte, wo ich mich in den letzten Wochen mal wieder konkret mit einer Virtualisierung auseinandergesetzt habe.
Halt! Ja. Aber bevor wir weiter in Virtualisierung gehen.
Musst du jetzt Musik spielen?
Ich dachte eigentlich, jetzt kommt nochmal die Voranhaftungssache.
Ah ja, genau.
Also ich teaser immer nur kurz Virtualisierung an, weil das ist dann für die zweite Hälfte dieser Sendung gedacht.
Coitus interruptus Virtualisierung.
Genau. Stopp, mehr Virtualisierung gibt es jetzt in diesen nächsten 5 Minuten nicht. Jetzt gibt es...
Ja, auch eine aus dem Cyberspace eine Frage. Und zwar heute habe ich es auf Heise gelesen, diese Geschichte mit der Vorhaftung.
Kannst du da ausholen, was dir vorgestellt ist?
Stefan Niggemeier hat in seinem Blog einen Artikel geschrieben über Collective, die auch so ein Fernseh-Gewinnspiel-Sender sind oder betreiben. Und des Nächtens irgendwann, weiß ich gar nicht genau, wie viel Uhr, einen Eintrag bekommen von jemandem, der reißerisch über die Machenschaften dieser Firma berichtet. Er musste am nächsten Morgen, weil es wohl gar nicht ging, ich kenne den originalen Wortlaut nicht, diesen Beitrag entfernen. Mittlerweile hatte er dann aber auch schon irgendwie eine Klage am Hals von Collective, dass er persönlich dafür haftbar ist, was bei ihm in den Kommentaren auf seinem Blog stand. Da gab es eine Gerichtsentscheidung im Dezember dazu, wo entschieden wurde vom Oberlandesgericht oder Landesgericht? Von einem Gericht in Hamburg.
Gericht.
Piepgericht.
Piepgericht.
Ja. Dass er dazu, dass er dessen haftbar ist. Und heute gab es die Begründung und da sträuben sich mal wieder irgendwie alle Nackenhaare, ob der Realisierung, der Virtualisierung dieses Menschen, dieses Richters, ob der überhaupt irgendwas verstanden hat. Also die konkrete Begründung, warum er denn haftbar und speziell haftbar in diesem Fall ist, ist, weil es möglich ist, sich praktisch unter einem Pseudonym am Kommentieren in dem Blog zu beteiligen und man davon ausgeht, dass wenn ein Benutzer mit einem Pseudonym schreibt, das höchstwahrscheinlich schon einen Grund gibt, warum er ein Pseudonym benutzt
Verrückt.
Und damit höchst fragwürdige Inhalte schreibt. Und das Zweite, er hätte wissen müssen, weil er einen schon sehr aufregenden, sozusagen, also jetzt von mir übersetzt, Artikel schreibt, dass da auch aufgebrachte Leute das kommentieren werden. Und dass es da dann höchstwahrscheinlich, weil es ein sehr strittiger Punkt ist, den er da dokumentiert, auch zu strittigen Äußerungen in den Kommentaren kommt.
Also bitte keine kontroversen Diskussionen genau, sozusagen.
Bitte alles nur noch grau, ja. Also ja. 0,5, nichts irgendwie unten oder oben, alles nur in der Mitte. Nichts mehr irgendwie und auch keine Pseudonyme zu lassen. Nein.
Also muss man ganz ehrlich sagen. Also Hamburg hat, also ich weiß nicht, ob das ein Richter ist oder ob das eine ganze Kammer hier ist.
Man kann das festnageln auf einen Richter.
Also, jedenfalls, der spricht ja immer so sagenumwobene Fachkenntnisse, fachkenntliche Urteile aus. Ja.
In nächster Instanz wird das gekippt. Also das ist schon mal so haarsträubend. Also zumal unser Datenschutzbeauftragter Herr Peter Schaar offiziell auf seiner Seite eigentlich dazu auffordert, bewusst Pseudonyme zu nehmen, wo es möglich
ist. Macht ja auch Sinn.
Um nicht diese ganze Verfolgbarkeit zu haben. Und das wird jetzt wiederum umgedreht. Herrlich, dass Herr Niggemeier das hätte wissen müssen, dass ein Mensch unter einem Pseudonym höchstwahrscheinlich mehr Schwachsinn schreibt. Sagen wir dahingestellt über den Inhalt. Und dieser kontroverse Artikel dann auch zu kontroversen Kommentaren führt. Nee,
das ist hirnig. Aber da fragt man sich, man wird schon gerne wissen, was die Motivation hinter so einem Urteil ist. Also das muss ja irgendwie...
Also glaubst du an das Gute oder an das Böse im Menschen? Also wenn du sagst, du glaubst an das Gute, dann kann ich mir eine Motivation vorstellen, wie irgendwie das muss mal ausgeklärt werden. Das ist mir klar, dass das vielleicht unsinnig ist. Aber in der Unsinnigkeit irgendwie, dass das nach oben weiter schwimmt, dieses Urteil, und nicht hier unten hängen bleibt. Oder wenn du in das Böse willst, der Typ ist einfach...
Die Zeichen der Zeit nicht erkannt.
Die Zeichen der Zeit nicht erkannt, genau. Also was das bedeutet. Das hat mich nur gerade... vorhin total verstört. Also so eine Argumentationskette, dass sowas in so einem Gerichtsurteil irgendwie eines deutschen Gerichts stehen darf. Naja.
So, und also was war jetzt, das habe ich nochmal vergessen, also das waren jetzt Sachen, warum er es erwarten konnte, und was war denn die Auflage? Er müsste jeden Blog-Eintrag, bevor er ihn veröffentlicht, angucken oder so? Ja, weil das sind ja ganz häufig dann immer diese Sachen, die dabei rauskommen, dass man eigentlich sozusagen, bevor man was veröffentlicht, was vorher anschauen muss.
Genau, das fordern die ja von ihm. Okay, also es wird nicht gefordert, dass er seinen Blog oder die Kommentare einstellt, sondern er muss proaktiv, bevor die Sachen erscheinen im Blog, sie moderieren und dann erst also bewusst mit Sichtung freischalten. Und
kostet ja keine Zeit, sowas.
Kostet Manpower, klar. Und wenn der Mensch irgendwie das alleine betreibt und nachts schlafen gehen will, dann müsste er sozusagen erst am nächsten Morgen das freischalten. Das tötet natürlich jegliche kontroverse Diskussion.
Ja, erstens, ich meine, zweitens, es ist ja sehr subjektiv für nicht, also für einen Laien, der nicht irgendwie juristisch total fundiert in der Materie ist, wo die Grenze ist zwischen Aufruf zu irgendwas, Beleidigung, nicht sachgemäß oder was weiß ich so. Also das heißt, ich tendiere ja wahrscheinlich, wenn ich so machen würde, wie das vom dem Richter gewünscht ist, eher dazu, wirklich nur noch das zu veröffentlichen, wo ich ganz sicher bin, eigentlich kann da gar nichts passieren.
Ja, was du natürlich machen könntest, wäre jetzt, um so eine Abmahnungswelle irgendwie durchs Land zu tragen und damit Geld zu verdienen. Also Leute, die Geld brauchen und Anwalt sind, schreiben jetzt mal mit. Irgendwelche Beiträge unter Pseudonym am besten in irgendwelchen Blogs schreiben. Und eine halbe Stunde später, in dem Moment, wo das erschienen ist, weil es nicht proaktiv moderiert wird, sofort den Betreiber zu verklagen, weil da irgendein Quatsch drin steht. Und da hat ja auch noch jemand mit einem Pseudonym geschrieben. Also wenn du unter der Grundlage jegliche Internetkommunikation bewerten willst, dann kannst du eigentlich nur noch jeden verklagen. Und
aber das gibt es ja Gott sei Dank nicht, so Abmahnungswellen, ne? Im Internet.
Nein. Das wäre das erste Mal. Das wäre was ganz Neues. Und ja, also das Ding steht natürlich aus, da wird jetzt nochmal in Berufung gegangen und diese Gerichtsentscheidung von diesem entsprechenden Richter, die sind auch schon mehrfach gekippt worden, der hat ja auch genauso in diesem Heise-Foren-Urteil auch diesen Quatsch gemacht, im nächsten Instanz wurde das ja wieder gekriegt.
Das heißt, aber wenn wir das auch mal weiterspinnen, das heißt auch im Endeffekt, dass wahrscheinlich das Ziel wäre, jeder, der was publiziert im Internet, sollte am besten das, also irgendwie nachvollziehbar oder rekonstruierbar für ihn, dass welche Person das ist, also was weiß ich, mit Fingerabdruck oder irgendwas, wir haben ja dann bald auch die zentrale Fingerabdruckdatenbank, irgendwie so, also erstmal, dass man das irgendwie nicht mehr pseudonymisiert macht, sondern man sollte dann schon irgendwie, weil sonst ist man ja gleich irgendwie zwielichtig.
Also ich würde da das Post-ID-Verfahren empfehlen, also mit der Deutschen Post, die garantiert, dass dieser Mensch das ist. Die müssen aber dann, also man muss dann als Kommentator vorher einmal bei der Post vorbeigehen mit seinem Personalausweis. Okay. Ne?
Und genau, und dann sozusagen muss dann der das, auf dessen Seite man das veröffentlicht, der muss das natürlich auch nochmal angucken. Und dabei fällt mir ein, es gibt ja so wunderbare Seiten, wo man einfach schnell mit Copy und Paste irgendwelche Sachen auch austauschen kann. Also ich habe eine Config-Datei und will, dass du mal kurz rüberschaust, ohne also dir eine Mail zu schicken.
Ja.
Das ist ja alles auch eine Form von Veröffentlichung. Da müsste ja dann auch jemand hinterher sitzen. Ich meine, das ganze Absurde wird es, wenn wir einfach einen Server nehmen, der nicht in Deutschland steht, dann haben wir diesen ganzen Stress nicht. Also wenn ich einen Blogbeitrag irgendwo anders außerhalb Deutschlands veröffentliche, einen Kommentar dazu schreibe, bin ich doch raus, oder nicht?
Muss der nicht nur nicht in Hamburg stehen?
Das kann natürlich sein, ja. Also im Endeffekt, ihr merkt selber an uns, irgendwie, das ist wirklich ein haarsträubendes Urteil mal wieder aus Hamburg.
Herzlichen Glückwunsch.
Mit geballter Fachkompetenz das Internet eigentlich schon zukünftig sogar lenken wird zum Besseren. Wir sind da sehr optimistisch. Und ja, also das waren jetzt so zwei Highlights.
Schreibt bei uns in die Kommentare unter Pseudonym am besten rein, was ihr davon haltet.
Und genau. Waren jetzt eigentlich so zwei Themen, wo wir nicht begeistert waren, ne?
Ach, es ist auch so viel, worüber wir nicht begeistert sind. Da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Woche durchsenden. Aber zwei auf jeden Fall der Highlights irgendwie für mich persönlich. So. Hast du denn auch eins?
Ein Highlight? Würde ich nach der Musik erzählen, muss ich erstmal drüber nachdenken.
Das ist doch mal ein Wort.
In der Zwischenzeit, bis die Musik gleich kommt, nochmal ein Aufruf. Solltet ihr Nerd 4 irgendwo willenlos umhören sehen, ein relativ großer Mann, der immer nur in Einsen und Nullen sabbert, ruft an beim FSK, wir holen ihn ab.
Bis bald.
Bleibt dran.
Gun forward, you've got the power.
Yeah.
Gun forward, you got power.
Le coup d'honneur.
Gun forward, you've got the power. Gun forward, the gun power. Gun forward, we got the power. Gun forward, gun forward. Gun forward, we got the power.
Thank you.
Alert.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Irgendwas ist hier schief. Ist wieder Nebel draußen. Uiuiui.
Oh, ja, 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 ja. Also ihr hört, ihr seid, also ihr habt auf jeden Fall den FSK eingeschaltet. Auf 93,0 über die Antenne und 101,4 über Kabel. Die Sendung, die jetzt gerade läuft, ist der
Nerd Alert.
Wunderbar. Wir vermissen Nerd 4. Sollte ihn einer finden, bitte vorbeibringen. Danke.
Ach, der kann jetzt auch langsam mal black.
Ja, jetzt kann er auch virtualisiert bleiben, meinst du?
Der bringt uns eh heute nichts.
Okay, ja.
Trotzdem vermissen wir ihn so ein bisschen, weil er sich nicht abgemeldet hat.
Ja, machen uns Sorgen.
Ja, na klar. Naja, aber das ist ja jetzt hier keine Vermissten-Sendung, sondern
nee, genau.
Nerd Alert. Es dreht sich um Computerthemen, die die Menschheit
bewegen.
Bewegen.
Genau. Und ja, wir, unser Hauptthema heute.
Wollen wir nochmal einen kleinen Rückblick auf die vergangene 30 Stunden machen? Wir haben schon über KDE 4 gesprochen, das coole, die coole Arbeitsumgebung. Und eben auch nochmal über das heiße Forum. Und jetzt kommen wir eigentlich zu unserem, was wir vorhatten, eigentlichen Thema, und zwar Virtualisierung. Wir hatten das schon zwei, dreimal angeteasert, du Teaser-Hecht. Und warum die Idee Virtualisierung? Ich hatte letztens ein bisschen bei der Arbeit mich damit beschäftigt und dachte so, hey, das wäre doch auch eigentlich mal ein ganz cooles Thema, weil ich dazu wenig gefunden habe, sofern es mich nachher betroffen hatte. Das ist nachher vielleicht ein Thema für die letzte halbe Stunde. Virtualisierung an allen Ecken und Enden eigentlich in der Informatik, in der Computerbranche benutzt.
Genau.
Und für eigentlich jedes Themengebiet gibt es irgendwo Virtualisierung. Ob das jetzt ganz unten praktisch auf Hardware-Ebene, dann dazwischen auf Netzwerkebene, dann obendrauf auf Betriebssystemebene. Überall gibt es Virtualisierung. Vielleicht sollten wir erstmal erklären, was wir so unter Virtualisierung verstehen, damit auch der geneigte Zuhörer.
Ja. Was versteht. Würden wir denn für Virtualisierung außerhalb des Computerbereiches sagen? Hm. Was hast du da für Vorstellungen? Jetzt erstmal gar nicht so in dem Computerbereich.
Was ist virtuell? Also ich denke, ganz viele kennen ja irgendwie diese Matrix-Serie, das ist natürlich schon wieder computermäßig so, da wird einem eine Welt vorgegaukelt. Ich denke, das ist so auch das, was man, wenn man Virtual Reality, virtuelle Realität so vor Augen hat, so ganz häufig als banale Begriffe miteinander in Verbindung bringt. Einfach dadurch, dass es halt in so einem Spielfilm mal so richtig ausgeschlachtet wurde. Tron vielleicht, auch mit so einer virtuellen Umgebung. Aber es gibt da so auch im ganz täglichen so viele virtuelle Sachen. Zum Beispiel unser allgeliebtes Bargeld ist eigentlich eine virtuelle Sache. Ist nur ein Versprechen irgendwie, oder?
Haben wir so ja, was? Ich überlege gerade, ist Virtualisierung virtuell? Das sind ja eigentlich. Also ich würde sagen, virtuell ist was, was wirklich nicht da ist, sozusagen. Oder kann was sein, was nicht da ist. Während Virtualisierung von einem existierenden Gegenstand sozusagen.
Ein Abbild schafft?
Nicht ein Abbild, sondern so eine Zwischen. So entweder kann das Milchglas sein da drüber oder also irgendwie, dass ich es nicht mehr genau erkenne, was eigentlich darunter ist.
Ja, da zweifeln wir so ein
bisschen. Gut, aber wir hatten wir schließen diesen Bogen mal ganz schnell. wir hatten ja schon angekündigt, Virtualisierung ist irgendwie in aller Munde. Ist irgendwie, also in aller Munde, die mit Computern zu tun haben. Mhm. Ich wollte jetzt niemandem zu nahe treten da draußen, der da nicht mehr zu tun hat. Und man hat ja schon bei uns in der Branche immer das Sache, dass es muss immer irgend solche Themen geben, die so the next big thing sind, ne? Also
und das ist Virtualisierung?
Und Virtualisierung ist ganz sicher eine der ganz großen Sachen dabei.
Okay.
Also jeweils, wenn man mal diesen ganzen Gartner und Forrester und wie diese ganzen Institutionen heißen, die genau wissen, was in den nächsten Jahren richtig abgehen wird.
Und das ist Virtualisierung?
Genau. Das liegt einmal daran, weil man ja das grüne Rechenzentrum entdeckt hat. Mhm. Man hat also nach gut über 30, 40 Jahren Rechenzentrum plötzlich gemerkt, die verbrauchen ja Strom. Das kommt ja irgendwo her.
Ja. Der Strom kommt irgendwo her.
Wir sollten vielleicht einen ökologischen Gedanken hätten. Warum das so plötzlich kam, ist erstaunlich, aber es ist nun mal da gerade. Und in dem Zusammenhang ist das ja zum Beispiel so eine Prognose, dass man sagt, irgendwie irgendwie da einer von diesen ganzen Marktforschungs- und wir wissen Bescheid Institutionen hat irgendwie ausgerechnet, in der Regel dümpen Rechner im Rechenzentrum zwischen 25% vor sich hin. Also viel mehr verbrauchen die nicht. Das heißt, 80%
was heißt 25%?
Der Leistung.
Was sie an Rechenkapazität
haben. Ja, was sie könnten, sozusagen, was sie leisten könnten, wären nur 20% ausgeschöpft und die restlichen 80% oder mehr liegt brach.
Auf the real world umgemappt, das wäre sozusagen ein Auto, was eigentlich irgendwie 100 km/h fährt, aber eigentlich immer nur mit 5 bis 15.
Genau, oder ich in der Schule, ich habe halt 100 Lehrer, aber die sitzen alle auch im Lehrerzimmer den ganzen Tag über, aber ich schicke nur 20 raus, Unterricht zu machen.
Ja, ich könnte noch ein Beispiel bringen.
Das würde ich gerne hören, muss ich sagen.
Ein Laster auf der Autobahn, der 100 Tonnen laden könnte, aber immer nur mit 15 Tonnen rumfährt.
Ja, aber das könnte ja dahinter stehen, dass er eine Brücke überqueren muss, die gar nicht so viel Gewicht aushalten kann.
Ja, sagen wir mal, er fährt auf dem Fließband.
Okay. Na gut, okay, also das ist zum Beispiel, aber das ist so eine Idee dahinter, ne? Mhm. Es gibt jetzt noch ein paar kleinere Sachen, da kommen wir bestimmt noch in der Sendung drauf.
Was ist denn die Idee? Das ist doch eher das Problem. Das ist
ja das Problem. Und Virtualisierung ist ja so als Lösung. Jetzt stellst du dir vor, du hast jetzt 4 Rechner da stehen. Jeder verbraucht nur 20%. Also du hast Hardware, 4 Hardware, 4 mal die Hardware. 4 mal Festplatte, 4 mal ein Prozessor, 4 mal Arbeitsspeicher, 4 mal ein Gehäuse, 4 mal ein Lüfter.
4 mal 100%.
4 mal, genau, 4 mal physikalisch eigene Rechner. Jeder von diesem einzelnen Rechner verbraucht angeblich im Durchschnitt nicht mal 20% von dem, oder verbraucht 20% von dem, was er eigentlich, was er eigentlich leisten könnte. Also 80% verpuffen. So. Nun könntest du natürlich sagen, ich nehme einen von den Rechner und packe virtuell diese 4 auf den.
Okay.
Dann habe ich 80% meiner physikalischen Maschine ausgelastet, weil jeder von diesen Dings verbraucht 20%. Gibt 4 mal, sind 80. Und ich habe immer noch ein bisschen Luft, aber physikalisch ist es inzwischen nur noch eine Maschine, die Strom verbraucht.
Und wenn jetzt der Bedarf halt von einer dieser 4 Maschinen, dieser 4 virtuellen, die alle auf einer laufen, so stark ansteigt, dass sie eigentlich die anderen zur Seite drücken müsste?
Da kommen wir zu diesen ganz verrückten neuen Techniken. Mhm. Also eigentlich greifen wir jetzt schon vor, aber damit ihr an der Sendung weiter Spaß habt, hört ruhig weiter zu. Das ist nämlich genau das Geschäftsmodell von diesen High-End-Virtualisierungsprodukten. Die haben nämlich vor, dass sie automatisch, wenn sie sehen, das gehört einem Poller, dann eine von diesen, sagen wir mal zum Beispiel, diese eine, die so viel Verlust verursacht, rausziehen aus diesem Rechner und auf einen anderen Rechner laufen lassen. Mhm. Und alles im laufenden System. Also der kriegt gar nicht mit, dass er plötzlich irgendwo anders weiterläuft. Und da hat er wieder wunderbare Ressourcen frei, um sich zu entfalten. Ne? Also man das will ja sozusagen als Systemadministrator sein System reine und großmöglichste Entfaltungsfreiheit bieten.
Okay, das ist dann aber wirklich schon High-End-Virtualisierung, wo Rechner ihr Gerüst, ihren Host wechseln. Ne?
Genau, aber das du hast schon recht, das sind solche Systeme, muss man, wenn man dieses rumspinnt, was ich gerade erzählt habe, was man so als einer der nächsten großen Sachen irgendwie in Rechenzentren sieht, gehört das natürlich alles dazu, dass du da eine ganze Management-Facility hast, ne? Dass du wirklich ganz leicht weißt, wo läuft was, wie viel verbraucht es, wann soll automatisch was anderes passieren. Und
Fangen wir nochmal an der anderen Seite praktisch der Fahnenstange an. Wie entstand praktisch Virtualisierung? Hast du da eine Idee? Also ich habe vorhin so ein bisschen auch recherchiert. Ganz angefangen hat das gar nicht mit dem Gedanken, irgendwie die Rechner besser auszulasten, sondern mein System zu testen. Ich hatte angefangen hatte das bei IBM in Mitte der 60er Jahre, dass sie eine neue Produktlinie von Computern rausgebracht haben, die aber abwärtskompatibel sein sollten mit den vorherigen. Und da haben die sich praktisch eine Software-Emulation, da kommen wir auch gleich nochmal zu, was ist eine Emulation, geschrieben, die den älteren Rechner simuliert, um damit zu testen, funktioniert die alte Software noch. Das war so die erste in der Informatik eingesetzte Emulation, Virtualisierung im Endeffekt. Dann gab es danach noch eine ganze Menge Geschichten, was so Computerspielkonsolen anging. Kann ich auch gleich nochmal kurz reden, aber es gibt einen Unterschied zwischen Emulation und Virtualisierung.
Als du es erzählt hast, habe ich mir gerade überlegt, was wohl der Unterschied ist. Ich habe eine Theorie eben gerade ganz spontan schon aufgebaut. Ja. Du weißt ja wahrscheinlich die Lösung.
Ich hoffe.
Okay, dann werde ich jetzt mal entweder richtig liegen oder total daneben. Ich würde sagen, Virtualisierung kann sich der Methoden der Emulation bedienen, muss aber nicht.
kann ich jetzt nicht widerlegen. Hört sich eigentlich ganz gut an. ja, ich komme momentan nicht drauf, was genau der Unterschied ist. Aber es gibt da einen.
Genau, also ich meine, vielleicht formuliere ich es anders. Emulation hört sich für mich an wie eine Technik, um irgendwas zu virtualisieren. Aber virtualisieren muss nicht über Emulation laufen. Ja, ne?
Könnte sein, ne?
Aber es hängt irgendwie schon oft zusammen, ne? Das kann man schon so sagen.
Also laut Wikipedia, als Emulation wird in der Computertechnik das funktionelle Nachbilden eines Systems durch ein anderes bezeichnet. Das nachbildende System enthält die gleichen Daten, führt die gleichen Programme aus und erzielt die gleichen Ergebnisse wie das originale System.
Gut, und jetzt werde ich ganz viel geliehen, pass auf. Und was ist der Unterschied zwischen Emulation und Simulation?
Ja.
Ja, wenn du den ersten Satz, den du gelesen hast, lies nochmal laut bitte.
Als Emulation wird in der Computertechnik das funktionale Nachbilden eines Systems durch ein anderes bezeichnet.
Genau, jetzt könnte ich auch sagen, dass Emulation gegen Simulation da austauschen. Ne? Wird ja immer stimmen.
Stimmt, ja, das stimmt noch. Das nachbildende System enthält die gleichen Daten, das stimmt auch bei einer Simulation, führt die gleichen Programme aus. Ja, genau, das ist der Knackpunkt, würde ich sagen. Und erzielt die gleichen Ergebnisse wie im Originalsystem. Das ist ja das Ziel einer Simulation. Aber die gleichen Programme. Du, wenn du jetzt was simulierst,
ja, dann habe ich ein anderes Abbild.
Baumwachstum, ne? Oder so kannst du nicht
baue das gleiche. Baue ich ein Modell von irgendwas, genau. Das stimmt. Ja, okay.
So. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, bei der Geschichte. Ja. Und zwar noch eine ganz coole
Sache. War halt zu danken, um irgendwelche Sachen zu testen.
Noch eine ganz coole Sache, Atari VC 2600, so erste Mainstream-Computerspielkonsole, wurde dann irgendwann mal von Coleco praktisch nachgebildet. Und zwar war auf diesen Konsolen Cartridges, also diese Steckmodule, auch ja ganz viel Hardware drauf. Und was Coleco gemacht hat, okay, bei uns in dieses Gerät kannst du halt auch die Cartridges von Atari reinstecken und es funktioniert trotzdem. Die haben gar nicht viel nachbauen müssen, weil eigentlich nur die Stecker passen müssten und ganz viel von der Logik war ja auf dem Cartridge drauf und eigentlich nur die Ein- und Ausgabe, also so ein bisschen Joystick-Abfrage, sage ich jetzt mal, und ein bisschen, okay, wir müssen HF-Signal für den Fernseher produzieren, war da nicht viel drauf, so. Ist jetzt, schlag mich nicht,
ja, aber
sehr viel Logik war schon auf den Cartridges drauf. So, und dann ging es halt daran, wie steckerkompatibel darf ich sein und solche Sachen. Da waren so die ersten Probleme mit Virtualisierung, mit Simulation, Emulation, je nachdem, wie man die Begriffe auch deuten mag, in der Geschichte, was so auffällig wurde. Und ja, das entwickelte sich dann immer weiter. Irgendwann gab es dann halt zum Beispiel, weiß ich das noch, von der PlayStation 2 auch eine Spielkonsole, die konnte dann halt auch eine PlayStation 1 emulieren. Das ist jetzt natürlich alles schon 90er und 2000er. Die hatte dann auch einen Chip drauf, zum Beispiel, gar nicht Software-Emulation, sondern wirkliche Hardware-Emulation. Die Geräte wurden immer kleiner und immer kleiner, was vorher so in etwa von der Größe wie ein Toastbrot-Paket war, jetzt so eine PlayStation 1,